Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Frauke Schobelt. Ich bin Referentin Öffentlichkeitsarbeit bei unserem Verbraucherschutzverband. Und mir gegenüber hier im Studio sitzt Markus Latter. Er ist Verbraucherberater und er leitet das Team Finanzen und Versicherungen beim Verbraucherservice Bayern. Hallo Markus.
Hallo Frauke, danke für die Einladung.
Normalerweise bist du am Standort Bamberg, aber du bist heute nach München gekommen, um mit mir über ein wichtiges Finanzthema zu sprechen, das viele Verbraucher und Verbraucherinnen manchmal vernachlässigen oder weil es ihnen auch vielleicht ein bisschen egal ist. Und ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu. Was ist unser Thema? Wir sprechen darüber, warum man als treuer Kunde oder Kundin die Beziehung zu seiner Bank immer mal wieder hinterfragen sollte. Wir sprechen über den sich wandelnden Kundenservice durch die Digitalisierung und die Folgen für uns alle. Und du erzählst uns auch, was man beachten muss, wenn man zu einer anderen Bank wechseln möchte. Ich freue mich sehr auf interessante Einblicke und auch Tipps natürlich. Und ich bin gespannt, wie sich das Verhältnis der Banken zu ihrer Kundschaft verändert hat und was dies für uns bedeutet. Legen wir los. Seit 25 Jahren bei derselben Bank. Ist das klug? So haben wir den ersten Themenkomplex überschrieben und darüber werden wir auch als erstes sprechen. Wenn ich einen Kredit aufnehmen möchte, dann gehe ich ins Internet und dann suche ich mir dort ein Vergleichsportal, dann schaue ich mir die Konditionen an und die Zinsen. Und die Bank und der Anbieter, das ist erstmal zweitrangig für mich, sondern ich schaue an, wer hat so für mich die besten Konditionen. Anders sieht das ehrlich gesagt aus bei meinem Gehaltskonto. Da war ein Bankenwechsel für mich bisher kein großes Thema. Ich bin schon seit mehr als 25 Jahren bei derselben Bank oder Bankgruppe, wie so viele auch in meiner Bekanntschaft und auch in der Familie, die da auch sehr treu sind zu ihrer Bank. Und wir hinterfragen heute, ist das klug oder ist diese Kundenloyalität nicht manchmal eher eine Einbahnstraße? Und meine erste Frage an dich lautet, wie sieht es eigentlich aus mit der Kundenloyalität oder der Kundentreue gegenüber Hausbanken? Ist die nach wie vor, ist die groß, so wie bei mir, oder ändert sich da auch gerade etwas?
Also ich denke, wir müssen da mal auch in die Altersstruktur der Bankkunden reinschauen. Gerade bei den sehr jungen oder jugendlichen Kunden ist es so, dass die mittlerweile sich auch schon umschauen, auch bei Online-Banken schauen und sich da auch das für sie beste Angebot raussuchen. Beim älteren Kundenklientel, bei den Senioren, ist es so, dass die in der Regel ihrer Bank treu bleiben, weil sie oftmals auch keine andere Möglichkeit haben.
Ja, ich gehöre jetzt auch eher zu dem etwas älteren Semester und meine Gründe sind schon eine gewisse Bequemlichkeit. Das Thema Finanzen ist mir auch eher ein bisschen lästig, wenn ich ehrlich bin. Es ist auch eine gewisse Unwissenheit, was richtig ist oder falsch. Und ich habe auch Vertrauen, weil ich schon so lange dabei bin und es eigentlich immer ganz gut gelaufen ist. Und ich bin auch noch bei dieser Bankgruppe, weil sie noch ein recht großes Netz an Filialen und Bankautomaten hat. Und ich frage mich natürlich auch, ob das nicht auch gewisse Vorteile haben kann für mich, eine langjährige Bestandskundin zu sein. Bekomme ich nicht vielleicht auch bessere Konditionen, wenn ich es mal brauche? Also wie sind da deine Erfahrungen?
Also grundsätzlich muss es nicht schlecht sein, wenn man so lange bei seiner Bank ist. Ich bin jetzt bei meiner Hausbank, lass mich überlegen, auch über 20 Jahre, 23 Jahre, um genau zu sein. Und wenn man mit der zufrieden ist und das passt alles, warum sollte man dann wechseln, ganz klar? Ja. Zu den Konditionen muss man ganz einfach sagen, unterscheiden sich die Banken nicht von anderen Unternehmen. Und hier können wir ja oftmals beobachten, dass gerade die Neukunden gute Konditionen bekommen und die treuen Kunden, die schon länger bei der Bank sind, einfach die Melkkühe sind und die schlechteren Konditionen haben. Wir haben das ganz deutlich bei Tagesgeldkonten gesehen oder Festgeldkonditionen, als die EZB ihre Zinsen wieder erhöht hat und die Banken dem gefolgt sind. haben die Banken für Neukunden relativ attraktive Festgeld- und Tagesgeldzinsen gezahlt. Das waren dann so Aktionen, um neue Kunden zu bekommen. Und die Bestandskunden wurden mit niedrigeren Zinsen abgespeist.
Ah, so ist das. Also Melkkuh. ja, du hast früher ja selbst bei einer Bank gearbeitet. Das heißt, du hast da auch ganz gute Einblicke in das Geschäftsgebaren. Und du hast dann quasi ja die Seiten gewechselt. Was waren denn so auch deine Zielvorgaben oder Aufgaben als Bankberater? Was hat sich da vielleicht auch verändert?
Also ich denke, am Anfang sollten wir mal über den Begriff Bankberater sprechen. Ja, der ja so im Allgemeinen verwendet wird, wenn man darüber spricht. Ganz klar muss man aber sagen, die Menschen, die da in der Bank arbeiten, das sind aus meiner Sicht zumindest keine Berater, sondern Verkäufer. Okay. Das sind Produktverkäufer, die in einem gewissen Umfang natürlich auch beraten, aber diese Beratung sollte im Optimalfall eigentlich immer in einem Produktverkauf münden. Also für die Bank ist es natürlich schlecht, wenn ein Kunde in der Beratung war, in Anführungsstrichen, und dann kein Produkt abschließt. Ja, und das muss ich als Bankkunde natürlich auch immer wissen, wenn ich in so einem Gespräch bin. Es geht hier nicht um die neutrale Beratung, sondern es geht ganz einfach darum, dass dieser Mensch mir ein Produkt verkaufen möchte. Und die haben, wie du es schon angesprochen hast, natürlich auch Zielvorgaben. Das heißt, die müssen im Jahr so viel und so viel an Bausparverträgen verkaufen, so viel Rentenversicherungsverträge etc. pp. Über die ganzen Produktsparten hinweg. Ich war ja Anfang der 90er Jahre im genossenschaftlichen Bankbereich tätig und bei uns war es so, nur mal als Hausnummer, wir mussten im Jahr 1 Million an Bausparsummen schreiben. Also Bausparverträge verkaufen mit 1 Million. Und was hat sich geändert? Also ich habe ja noch so ein bisschen Kontakt zu alten Kolleginnen und Kollegen und die sagen mir, dass der Verkaufsdruck ganz einfach viel größer geworden ist. Zu meiner Zeit war es so, wenn man sein Jahresziel nicht erreicht hat, dann wurde einem nicht der Kopf abgerissen. Und dann hieß es, ist zwar jetzt blöd, aber im nächsten Jahr klappt das schon und dann war die Sache gegessen. Ja.
Okay. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, es geht dann eben nicht darum, in erster Linie dem Kunden oder Bestandskunden das für ihn wirklich beste und passende Angebot rauszusuchen oder auch vielleicht mal von etwas abzuraten, was vielleicht gar nicht so nötig ist, sondern es gibt schon einen gewissen Druck, Abschlüsse zu machen. Wenn ich jetzt an meine eigene Bank denke, die hat mich schon auch mal angerufen, um mir einen Kredit anzubieten mit, finde ich, viel zu teuren Zinsen. Aber sonst habe ich jetzt nicht groß Kontakt, also in der Richtung. Ne? Aber habe ich das richtig verstanden? Das ist schon jetzt nicht unbedingt das Kundenbedürfnis an erster Stelle steht.
Genau, also wir hatten ja früher auch, wenn wir in den Anlagebereich schauen, waren so die Standardprodukte das Sparbuch, was heute das Tagesgeldkonto ist, das Festgeld und der Sparbrief. Ja, wenn jemand zu uns gekommen ist und beispielsweise 10.000 Euro, damals war es ja noch D-Mark, anlegen wollte, dann hat er oftmals so ein bankinternes Produkt bekommen. Und heutzutage ist es so, dass die Banken gerne Produkte verkaufen, an denen sie auch in Form von Provisionen verdienen. Also Wertpapiere, Zertifikate etc., die sind natürlich für die Bank kurzfristig viel lukrativer, weil jedes Mal, wenn so ein Produkt verkauft wird, die Bank vom Anbieter eine Provision bekommt.
Du hast vorhin gesagt, dass du ja auch bei einer Genossenschaftsbank gearbeitet hast. Jetzt ist mein Verständnis so von Sparkassen, auch Genossenschaftsbanken, dass die eigentlich ein bisschen anderes Geschäftsmodell haben sollten. Zwar auch Gewinne, aber die sollen ja auch zurückfließen. Sie werben auch sehr stark mit ihrer regionalen Verankerung. Wie bewertest du das? Hat sich auch da etwas verändert? Gibt es dort größeren Druck?
Auf jeden Fall. Und was wir so beobachten, ist, dass gerade auch die Sparkassen und Genossenschaftsbanken versuchen, ihr Geschäftsmodell immer mehr an die Privatbanken anzugleichen.
Das heißt?
Das heißt eben, wie ich schon erwähnt habe, eben auch Produkte verkaufen, die in diesem Bankensektor früher eigentlich nicht üblich waren. Ja.
Zum Beispiel?
Investmentfonds, Zertifikate. Also nicht umsonst beobachtet die BaFin zurzeit auch die Sparkassen genauer, weil denen eben auch aufgefallen ist, dass die in den letzten Jahren sehr viel Zertifikate verkauft haben.
Kannst du noch mal kurz erklären, was die BaFin ist?
Die BaFin, das ist die Aufsicht für die Banken, ja, oder auch Versicherungen, Finanzdienstleistungen generell. Und wenn es da Unregelmäßigkeiten gibt, dann ist die BaFin eben hier der Ansprechpartner.
Okay, und was ist da jetzt genau das Problem mit diesen Zertifikaten?
Naja, diese Zertifikate sind schütten an die Verkäufer hohe Provisionen aus. Und da will sich die BaFin eben mal das genauer anschauen, ob die Sparkassen hier auch immer im Sinne der Kunden beraten haben und Produkte verkauft haben.
Und das ist bisher noch nicht vorgekommen, dass die BaFin sich die Sparkassen genauer anschauen musste?
In dem Maße noch nicht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, den wir uns jetzt vornehmen wollen, ist das Thema Kundenservice, in Zukunft nur noch digital. Also ich muss sagen, auch ich erledige den Großteil mit Online-Banking. Also das ist halt praktisch, ich kann dort mich schnell einloggen und habe einen guten Überblick, ich habe dort meine Daueraufträge und das ist, machen die meisten Leute, glaube ich, inzwischen so. Dennoch lege ich Wert noch auf eine Filiale, die muss nicht gleich bei mir um die Ecke sein, aber ich hätte ganz gerne zumindest die Möglichkeit, dass ich irgendwo hingehen kann und noch einen persönlichen Kontakt habe.
Warum ist das so?
Also ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel nennen. Mein Mann und ich, wir sind Betreuer einer demenzkranken Tante. Wir machen das ehrenamtlich und wir mussten für sie ein Sperrkonto einrichten auf Anweisung des Betreuungsgerichts. Das ging bei Online-Banken nicht, wir haben uns erkundigt, weil wir mussten erstmal ein Tagesgeldkonto einrichten und das dann sperren lassen. Und viele Online-Banken bieten das gar nicht an. Also sind wir zur Hausbank gegangen und wir mussten das auch vor Ort machen in der Filiale. Wir mussten unseren Betreuerausweis vorlegen, wir mussten uns ausweisen, weil es natürlich ist auch klar, das muss ja auch sicher sein, dass wir das auch wirklich dürfen. Um die Kontovollmacht zu bekommen, mussten wir mit einem persönlichen Berater sprechen. Und das wird vielleicht in Zukunft irgendwann mal anders sein, aber Stand jetzt ist es einfach noch so. Und da haben wir den Kontakt zur Filiale gebraucht. Und ich habe Glück, ich wohne in München. Bei mir gleich um die Ecke ist eine Filiale, direkt im Viertel. Da gibt es persönliche Beratung, noch ganz ordentliche Öffnungszeiten. Ist auch direkt beim Wochenmarkt. Unser Vermieter jedoch, der ist über 80, der hatte Pech. Also in unserem Viertel ist seine Bank, ist die Filiale geschlossen worden. Und er hat deshalb auch die Bank gewechselt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, weil du da den besseren Überblick hast, wie sieht das eigentlich so in Bayern aus? Weil es gab ja viele Schlagzeilen, dass viele Filialen geschlossen sind. Wie hat sich das entwickelt und betrifft das eigentlich auch alle Banken?
Also du hast es ja gerade angesprochen, es gibt viele Schlagzeilen und ich denke, das erlebt jeder von uns, der einfach mal mit offenen Augen durch Bayern durchfährt, durch die Orte oder Städte, dass einfach Bankfilialen geschlossen werden, egal ob die jetzt irgendwo in einem Dorf war oder ist oder auch in Stadtteilen von Städten. Ja. Und das hat natürlich immense Auswirkungen für die Menschen, die dort leben und auf die Bankfilialen angewiesen sind. Allein bei den Sparkassen ist es so, wenn wir uns da mal Zahlen anschauen, von 2017 bis 2022 haben die Sparkassen in Bayern allein 568 Filialen geschlossen, kann man deren Jahresgeschäftsberichte entnehmen. Und es entspricht ungefähr 25% aller Sparkassenfilialen in Bayern. Und das waren jetzt die Zahlen bis 2022. Wir sind ja jetzt 2 Jahre weiter und es wurden natürlich weiterhin auch noch Filialen geschlossen.
25%?
Circa, ja.
Und wie sieht das bei anderen Banken aus?
Bei Genossenschaftsbanken sieht es natürlich ähnlich aus. Die schließen auch Filialen. Und bei Privatbanken, die sind teilweise schon wieder ein bisschen am Zurückrudern, weil sie sagen, sie möchten wieder mehr die Nähe der Kunden haben.
Okay. Und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ist doch prima, wenn die Banken Filialen schließen, weil sie sparen dann Miete und Personal. Und viele machen ja eh Online-Banking und die Entwicklung wird ja auch wahrscheinlich immer mehr in diese Richtung gehen. Und von den Einsparungen könnten ja auch die Kundinnen und Kunden profitieren. Und es könnte für alle günstiger werden. Ist das so?
Das wäre schön, wenn es so wäre. Dem ist aber nicht so. Wir haben zum einen die Gebühren, die trotzdem immer erhöht werden. Da gingen ja auch einige Banken mit Schlagzeilen durch die Presse, dass die Kontoführungsgebühren erhöht worden sind. Bei der Bank, bei der ich tätig war, da hatte ich bis vor kurzem auch noch ein Girokonto, das ich als reines Online-Konto genutzt habe. Also für mich war da die Filiale nicht wichtig. Das wurde am Anfang kostenfrei angeboten. Irgendwann hat die Bank dann mal gesagt, wir verlangen pro Quartal 10 Euro. Und als sie dann im letzten Jahr gesagt haben, wir wollen jetzt pro Monat 10 Euro, habe ich das Konto gekündigt. Weil ich gesagt habe, für ein reines Online-Konto sehe ich nicht ein, 10 Euro im Monat zu zahlen.
Das ist sicherlich keine Ausnahme, oder?
Das ist keine Ausnahme. Und die Filialbanken drängen ja die Kunden auch immer mehr ins Online-Banking, wie du schon gesagt hast. Nur auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Online-Banken, die nach wie vor ein kostenfreies Girokonto anbieten. Also ist so eine Filialbank dann im Grunde genommen nichts anderes als eine teure Online-Bank, indem sie Filialen schließt und diesen Mehrwert, den ich bei einer Filiale habe, einfach nicht mehr anbietet. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Zinsgefüge, gerade im Anlagebereich. Da waren es ja die Filialbanken, gerade auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die bei ihren Tages- und Festgeldkonten vom Zinsniveau sehr niedrig waren. Ja. Also Privatbanken haben dabei weitem bessere Konditionen angeboten. Und das, obwohl die EZB ja auch den Einlagenzins über die letzten Jahre hinweg kontinuierlich erhöht hat. Jetzt ist er wieder ein bisschen runtergegangen. Der liegt aktuell bei 3,75%. Das heißt, wenn eine Bank bei der EZB Geld parkt, dann bekommt sie dafür von der EZB 3,75% Zinsen. Und wenn man sich mal die aktuellen Konditionen anschaut, die diese Banken dann auf Tagesgeldkonten an die Kunden zahlen, da hat ein Vergleichsportal jetzt auch mal genauer hingesehen und da liegen die Sparkassen durchschnittlich bei 0,63%. Und die Genossenschaftsbanken bei 0,65%.
Also sie geben es nicht weiter an ihre
Kundschaft? Sie geben es nicht weiter.
Welche Rechte habe ich eigentlich, wenn meine Bank die Gebührenordnung ändert? Weil meine Bank zum Beispiel war auch deswegen stark in den Schlagzeilen. Oder kann ich mich irgendwie auch dagegen wehren?
Also da gab es ja vor ein paar Jahren auch ein Urteil vom Bundesgerichtshof, dass der Kunde bei einer Gebührenordnung aktiv zustimmen muss. Früher war es ja so, die Bank hat die Änderung der AGBs, der allgemeinen Geschäftsbedingungen, den Kunden zugeschickt. Und wenn die sich nicht gerührt haben, dann galt das automatisch als akzeptiert. Hier hat der BGH eindeutig gesagt, diese Praxis ist so nicht zulässig, gerade wenn es um Gebührenänderungen geht, muss der Kunde aktiv zustimmen. Das heißt, die Bank braucht eine Unterschrift oder übers Online-Banking eine Freigabe, wo der Kunde der Bank klar mitteilt, ich bin mit dieser Gebührenerhöhung einverstanden.
Also meine Bank hat mir das mehrfach mitgeteilt, dass ich das doch bitte unterschreiben soll. Aber was passiert, also ich wurde auf mehreren Kanälen immer wieder daran erinnert, aber was passiert, wenn ich dem nicht zustimmen möchte? Oder wie kann ich mich auch dagegen wehren vielleicht?
Wehren kannst du dich eigentlich nur in der Hinsicht, dass du sagst, ich suche mir eine andere Bank. Weil eine Bank ist ein Unternehmen und die legen ihre Preise fest. Genauso wie ein Telekommunikationsanbieter. Ja. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann musst du eben eine andere Bank auswählen. Und wenn du da nicht zustimmst, ist es in letzter Konsequenz wahrscheinlich so, dass dir die Bank dann die Kontoverbindung kündigen wird.
Du hast ja vorhin gesagt, wenn man sich zum Beispiel ein Tagesgeldkonto sucht, dann geht man in ein Vergleichsportal, da kann man schauen, wie sind die Konditionen. Gibt es so etwas auch für Bankgebühren oder für Dispozinsen? Kann ich einfach auch Banken vergleichen, so wie ich zum Beispiel Telekommunikationsanbieter vergleiche?
Jein. Es gibt natürlich Vergleichsportale, die Girokontenkonditionen vergleichen. Diese Portale bilden das aber nicht flächendeckend ab. Ja, also da sind nicht alle Banken vertreten. Es gab da auch auf Europaebene einen Beschluss, dass es so ein Vergleichsportal geben muss, wo alle Banken abgebildet werden. Das sollte seit 2018 eigentlich schon zur Verfügung stehen. Und es haben dann auch einige Marktteilnehmer sich darum beworben, das Ganze umzusetzen. Das hat aber nicht so hingehauen, wie es eigentlich sein sollte. Und jetzt hat sich dann die BaFin bereit erklärt, so ein Vergleichsportal eben zur Verfügung zu stellen. Und es sollte eigentlich in diesem Jahr online gehen.
Also, sollte eigentlich, woran hakt's?
Ja, laut BaFin wird es dieses Jahr online gehen. Wir haben ja noch ein paar Monate, bis das Jahr rum ist. Schauen wir mal, was passiert.
Aber das ist ja schon mal eine gute Nachricht für Verbraucher und Verbraucherinnen, dass sie sich darüber dann auch noch mal besser informieren können.
Genau.
Wir waren jetzt ja noch beim Thema Kundenservice und wird in Zukunft alles nur noch digital. Da würde mich jetzt mal interessieren, weil du ja auch in deiner Beratungspraxis ja auch viele Gespräche hast, wie erleben eigentlich ältere Verbraucher und Verbraucherinnen diesen Wandel, die vielleicht nicht ganz so digital affin sind?
Ja, gerade für ältere Verbraucherinnen und Verbraucher ist es natürlich ein Problem, weil die sich oftmals alleingelassen fühlen. Ja, die bekommen Schreiben von ihrer Bank mit irgendwelchen QR-Codes drinnen, wo sie sich dann über Smartphone einloggen sollen oder auch ihr Online-Banking betreiben sollen. Allein die Kontoauszüge, Kontoauszugsdrucker sind auch auf dem Rückzug. Die werden oftmals dann ins E-Postfach verlagert. Das sind lauter so Probleme, mit denen natürlich ältere Menschen zu kämpfen haben.
Vielen ist ja auch ein selbstbestimmtes Leben nach wie vor wichtig. Sie wollen sich eben auch im hohen Alter um ihre Finanzen kümmern können. Und durch diese rasant fortschreitende Digitalisierung wird es ihnen schon schwer gemacht.
Du hast es ja vorhin angesprochen, in deiner Familie diesen Fall geschildert. Bei mir in der Familie ist es auch so. Also ich habe auch eine Tante, die wird jetzt im Juli 94. Und in dem Stadtteil, in dem sie lebt, wurde jetzt auch die Bankfiliale geschlossen. Dann war da noch ein Postkasten dran, neben dem Geldautomaten, der dort war, wo man seine Überweisungen reinwerfen konnte. Mittlerweile ist der Geldautomat weg. Und der Postkasten für die Überweisungen auch. Und da hängt nur noch ein Schild. Man möchte doch bitte in die Hauptstelle, in die Innenstadt fahren, um seine Bankgeschäfte zu erledigen.
Das ist mit 94 nicht so einfach.
Die ist noch selbstständig, lebt noch allein in ihrer Wohnung. Aber es ist natürlich eine Belastung für sie, ja, weil sie jetzt in den Bus steigen muss, in die Stadt fahren muss, um eine Überweisung abgeben zu können. Oder sie muss ihren Neffen, mich, kontaktieren, der dann die Überweisung bei ihr abholt und die dann in die Stadt fährt und da abgibt.
Aber verlagern die Banken dann nicht irgendwie auch dieses Problem oder auch den Kundenservice ein bisschen in die Familien? Also wenn sich die Jüngeren jetzt quasi dann um die Bankgeschäfte älterer Verwandten kümmern müssen, bei uns ist es ja auch so. Also wir kümmern uns natürlich um alles, was rund um Finanzen und Banken zu tun hat. Aber ich übernehme ja quasi ein bisschen die Aufgaben der Bank.
Ja, natürlich. Und wenn man die ganze Sache mal weiterdenkt, diejenigen, die hier Angehörige haben, die das machen, die können sich ja noch glücklich schätzen. Und gerade wenn es um Finanzen geht, das ist ja auch eine Vertrauenssache. Also man muss ja da dann auch Angehörige haben, bei denen man wirklich sagt, denen vertraue ich so sehr, dass ich das mit ihnen machen möchte. Es gibt ja aber auch viele ältere Menschen, die allein sind, die keine Angehörigen vor Ort haben. Die sind dann natürlich aufgeschmissen.
Aber gerade ältere Kunden sind ja oft sehr loyal. Und wenn man so liest, es wird ja auch viel vererbt in den nächsten Jahren. Also sie parken ja auch dann doch ganz schöne Summen bei ihrer Bank. Aber sind ältere Bestandskunden, werden die den Banken egaler?
Naja, die Banken spekulieren meiner Meinung nach schon ein bisschen so darauf, dass die ja nicht anders können. Ja, Also die bleiben einfach bei uns als Kunden, weil sie keine andere Möglichkeit haben, online sich zum Beispiel nach einer anderen Bank umzuschauen. Und
weil die Hürden sind einfach zu groß, um die Bank zu wechseln, und dann können sie sich sicher sein, dass diese Kunden auch treu bleiben.
Genau.
Der Verbraucherservice Bayern nimmt eben diese Sorgen rund um das Filialsterben und die Digitalisierung sehr ernst und fordert sogar mit einer Petition die Politik auf, die Sparkassenverordnung nachzuschärfen. Und da ist jetzt erstmal meine erste Frage. Warum gibt es überhaupt diese Verordnung und was fehlt eurer Meinung nach darin?
Also es gibt die Sparkassenordnung deshalb, weil Sparkassen im Gegensatz zu anderen Banken Institute der öffentlichen Hand sind, die laut dieser Verordnung auch einen Versorgungsauftrag haben, der in die Fläche gehen soll. Und hier sehen wir eben das Problem, dass die Formulierungen in dieser Sparkassenordnung ja nicht konkret an Zahlen festgemacht werden können. Also da steht nur drinnen, die Versorgung der Bevölkerung muss flächendeckend gewährleistet werden. Aber was bedeutet flächendeckend? Muss alle 10 Kilometer eine Sparkassenfiliale vorhanden sein? Alle 5 Kilometer, das steht da nicht drin. Und solange das nicht fest verankert ist, können sich die Institute natürlich immer rausreden und sagen, wir haben hier und dort eine Filiale und die Versorgung ist gegeben.
Also die Forderung ist, dass dort konkretere Zahlen drinstehen. Ist das auch das, was die Politik überhaupt tun kann oder auch sollte, um dieses Filialsterben ja vielleicht zu stoppen oder zumindest auch über Alternativangebote nachzudenken?
Die Politik könnte hier natürlich auf diesem Weg den Sparkassen gewisse Vorgaben machen. Und wir haben natürlich auch gesagt, so wie es früher war, dass auf jedem Dorf eine Sparkassenfiliale war, ich glaube, wer das fordert, der ist blauäugig. Ja, aber man könnte sich trotzdem überlegen, du hast es angesprochen, nach Alternativen, indem man sagt, man geht Kooperationen ein, zum Beispiel mit Gemeindeverwaltungen, dass da ein Sparkassenmitarbeiter im Bürgerbüro an 2 Tagen die Woche zum Beispiel mal drinnen sitzt, oder Kooperationen mit Einzelhändlern vor Ort, die quasi diese Standard-Bankgeschäfte wie Bargeldeinzahlung, Auszahlung oder auch das Entgegennehmen von Überweisungen, dass die für solche Sachen da sind, Ansprechpartner sind. Wenn ich natürlich eine komplizierte Beratung benötige, dass ich dann in eine Zentralfiliale gehe, das ist klar. Aber darum geht's uns nicht. Uns geht's wirklich nur um diese ganz einfachen täglichen Bankgeschäfte.
Und es gibt ja auch Beispiele in Bayern, wo das schon ganz gut funktioniert oder wo das zumindest Kooperationen gibt oder vielleicht sogar einen mobilen Sparkassenbus, wo man hingehen kann. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten.
Genau, die gibt's, wobei Bayern hier nicht so gut abschneidet. Also es gab da vor einiger Zeit mal von einer Wirtschaftszeitung eine Umfrage unter den Verbänden von Sparkasse und Genossenschaftsbanken. Da ging es um die Geldautomaten, inwieweit die miteinander kooperieren, dass sich eben 2 Banken, eine Sparkasse und eine Genossenschaftsbank, so ein Geldautomat teilen und den gemeinschaftlich betreiben. Und da kam dabei heraus, dass in Bayern, dass es lediglich 7% sind, wo diese Kooperationen stattfinden. Da sind die Institute in anderen Bundesländern schon weiter.
Das heißt, da könnte Bayern, also die Institute in Bayern noch dazulernen und eben auch nachbessern. Und das fordern wir auch, dass die Politik auch dann entsprechend Druck macht. Wer ist denn deiner Erfahrung dann noch angewiesen auf Filialen? Weil es sind eben nicht nur die Älteren. Es gibt ja noch andere, die nicht so digital affin sind. Aber es sind ja vielleicht auch noch andere angewiesen, zumindest auf die Möglichkeit, eine Filiale in der Nähe zu haben.
Naja, das sind all die Kunden, bei denen es vielleicht auch, ich sage jetzt mal salopp, nicht so rund läuft. Also wir kooperieren ja auch teilweise mit Schuldnerberatungen, dass wir Verbraucher eben auch da hinschicken Und die berichten uns natürlich auch oftmals, dass ein Ansprechpartner in der Bank in diesen Fällen unerlässlich ist, wo einfach auch eine persönliche Beziehung da ist, um diese Kundenfälle auch mal durchzusprechen. Das kann ich bei einer Online-Bank, wo ich in einem Callcenter lande, ist es schwer. Und als zweites ist zwar jetzt nicht im Verbraucherschutz angesiedelt, aber natürlich gibt es auch viele Gewerbetreibende. Ich denke da auch nur an die Gastronomie, die einfach auch auf Filialen angewiesen sind, um hier ihren Umsatz, ihr Bargeld auch einzahlen zu können.
Und da hilft es dann auch nicht, wenn man auf eine Alternative wie Telefonbanking verweist, weil das hilft einem dann in dem Moment ja auch nicht.
In dem Moment hilft es nicht, nein, weil dann kann ich genauso gut zu einer Online-Bank gehen, die bietet auch Telefonbanking an. Hier ist wirklich der persönliche Kontakt zu meinem Ansprechpartner wichtig.
Und früher, weil du sagtest, persönlicher Kontakt, früher, kann ich mich zumindest erinnern, in meiner Familie hatte man auch sehr über lange Jahre einen persönlichen Kontakt. Man war immer beim selben Bankberater und der kannte einen natürlich auch in- und auswendig. Das ist heute nicht mehr so, oder?
Das kenne ich auch noch aus meiner Zeit in der Bank. Da hatten wir Filialleiter, die über mehrere Jahrzehnte in dieser Filiale waren und die haben auch über ihre Kunden Bescheid gewusst. Wenn da eine Kommunion, Hochzeit war oder sonst was, da wusste man einfach Bescheid. Mittlerweile ist es so, dass die Banken ihr Personal gerne auch rotieren lassen. Das heißt, alle 2-3 Jahre wechselt plötzlich das Personal und man hat wieder einen neuen Ansprechpartner. Ich glaube, da schneiden sich die Banken ein bisschen ins eigene Fleisch, weil so natürlich auch kein Vertrauen aufgebaut wird, sondern es ist ein anonymer Ansprechpartner, den ich habe, mehr aber auch nicht.
Das gerade bei so einem sensiblen Thema wie Finanzen, wo Vertrauen eine große Rolle spielt. Aber du hast vorhin ja auch gesagt, dass manche Privatbanken jetzt schon wieder ein bisschen zurückrudern. Vielleicht ist da doch manchmal eine gewisse Erkenntnis.
Also ich habe es neulich gelesen, eine Privatbank, die möchte ihr Filialnetz wieder aufstocken, weil sie eben gemerkt hat, dass der Kontakt zu den Kunden eben doch wichtig ist. Und es wurde ja auch, gerade was Finanzberatung angeht, wurde ja schon vor zig Jahren gesagt, die wird es in der Form nicht mehr geben. Das wird in ein paar Jahren nur noch alles online stattfinden. Ja, die gibt es nach wie vor, weil gerade solche Themen, wo es wirklich um was geht, ist es den Menschen, denke ich, schon noch wichtig, im Zweifel auch eine Person zu haben, die mir gegenüber sitzt und der ich auch meine Fragen stellen kann, die nicht online beantwortet werden können.
Ja, deswegen kommen ja auch Verbraucher und Verbraucherinnen auch zu euch in die Finanzberatung, weil es eben ein Thema ist, das auch viel Vertrauen erfordert und wo man manchmal auch eine Beratung braucht.
Genau, wir bieten ja auch Finanzberatung an und da kommen ganz viele Verbraucher, die ganz einfach, muss man natürlich sagen, bei Dingen, wo das Kind schon in Brunnen gefallen ist, ja, und die fragen uns dann, wie wir hier Schadensbegrenzung betreiben können. Es kommen aber auch viele Menschen, die zum Beispiel von ihren Banken Angebote bekommen haben oder von ihrem Versicherungsberater und die das einfach nochmal von unabhängiger Seite überprüft haben möchten. Und wir geben dann unsere Einschätzung dazu ab und den Verbrauchern eine Hilfe, um hier eine gute Entscheidung zu treffen.
Da kommen wir nachher auch noch mal zu. Ich wollte noch etwas fragen zum Thema oder Stichwort Bargeld. Weil auch wenn man keine Filiale hat, ist es zumindest schön, einen Geldautomaten noch in der Nähe zu haben. Ich habe das Glück, bei mir ist das so. Und ich möchte auch nicht immer im Supermarkt einkaufen gehen müssen, um Bargeld abzuheben, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg bin in ein Konzert oder in einen Biergarten, wo man oft ja nur bar zahlen kann. Und was mir schon passiert ist, wenn der Automat hakt, dann kann ich einfach in die Filiale gehen und die konnten mir dann auch direkt helfen. Und ich kann auch dort das gesammelte Münzgeld abgeben. Ich bin da noch ein bisschen altmodisch. Ich habe so eine große Flasche zu Hause, wo ich die Münzen reintue, die ich jetzt nicht mehr unbedingt brauche. Meine Mutter sammelt in einem Sparschwein für die Enkelin. Und früher gab es so Automaten, da konnte man die reinwerfen, die Münzen. Es hat einen Höllenlärm gemacht. Auch die gibt es nicht mehr bei uns. Also dafür muss ich auch in die Filiale gehen. Allerdings, viele argumentieren natürlich, dass auch Bargeld immer unwichtiger wird. Und damit eben auch Filialen und Automaten. Wir waren letztes Jahr in Schweden im Urlaub, da zahlen sie eigentlich fast alle nur noch mobil. Da ist man eher so ein Exot, wenn man mit Bargeld bezahlt. Wie wird die Entwicklung hier sein? Glaubst du, dass hier Bargeld auch irgendwann mal abgeschafft wird und dass eben sich das Thema Filialen und Automaten sich schon allein dadurch erledigt?
Also es hat ja jetzt im Juni auch die Verbraucherschutzministerkonferenz unter dem Vorsitz von Bayern hier in Regensburg stattgefunden. Und da gab es von Seiten der Ministerinnen und Minister ein klares Bekenntnis zum Bargeld, dass Bargeld eben auch gelebte Freiheit ist. Und ich glaube nicht, dass das Bargeld abgeschafft wird. Also zumindest mittelfristig nicht. Ja, aber ich denke, es wird irgendwo auch der Markt entscheiden. Je mehr Menschen mit Karte oder Smartphone zahlen werden, wo da die Reise hingeht, was noch alles kommt. Ich persönlich zahle privat auch fast ausschließlich mit Karte. Mir ist es einfach zu umständlich, jedes Mal zum Geldautomaten rennen zu müssen, zu gucken, habe ich jetzt noch genügend Geld einstecken oder nicht. Ich lege meine Karte hin, bezahle damit und gut ist.
Aber in meinem Lieblingsbiergarten kannst du zum Beispiel nur bar zahlen.
Ja, ich möchte eigentlich auch nicht, dass das Bargeld abgeschafft wird, auch wenn ich gerne mit Karte zahle, weil ich möchte diese Option trotzdem noch haben. Ja, aber man wird sehen, also auch der Einzelhandel oder auch die Gastronomie wird sich natürlich irgendwo auch dem Wunsch der Kunden anpassen.
Ja, und noch haben wir einfach Bargeld und oft kann man auch nur mit Bargeld bezahlen, zum Beispiel auch bei unserem Wochenmarkt. Und der Verbraucherservice Bayern setzt sich ja auch schon seit Jahren dafür ein, dass eben ein analoges Leben auch ohne Smartphone möglich sein muss, dass man eben auch bar bezahlen kann oder dass man eben eine Filiale hat, wo man auch von richtigen Menschen beraten wird, weil auch nicht jeder bei der Digitalisierung so mithalten kann. Wenn jetzt aber diese digitale Teilhabe wirklich gefordert wird und auch ein Muss sein wird, dann muss man natürlich die auch ermöglichen. Wie kann man diese fördern und auch welche Pflichten haben eigentlich auch die Banken, dann ihre Kundschaft da mitzunehmen?
Naja, die Banken, die machen sich's aus meiner Sicht relativ einfach, ja. Die schicken ihren Kunden die Zugangsdaten zu. Ich habe es ja schon angesprochen, Stichwort QR-Code etc. Und sagen dann, ja, seht zu, wie ihr da klarkommt. Und wir haben hier ganz einfach noch eine Generation, die da online noch nicht so fit ist. Und hier wäre eigentlich schon von der Kreditwirtschaft zu erwarten, dass sie ihre Kunden dahingehend mitnimmt und hier auch unterstützt. Also, dass ich eben sage, lieber Kunde, wenn du damit nicht klarkommst, dann biete ich dir eine Art Schulung an. Also jeder, der von uns schon mal online ein Konto eröffnet hat und dann den Online-Zugang einrichten musste mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und was weiß ich, das hatte ich auch schon und bin da teilweise auch schon verzweifelt, obwohl ich eigentlich viel online unterwegs bin.
Aber dann müsste diese Schulung ja auch, also es nützt ja nichts, wenn man ein Online-Tutorial dann anbietet, sondern man müsste diese Schulung ja auch irgendwo in der Volkshochschule oder wo auch immer anbieten. Weil ich habe da auch noch ein Erlebnis beizusteuern. Als wir damals in dieser Filiale waren, saß da ein älterer Herr mit Rollator. Als er endlich dran war und am Banktresen stand, er stand direkt neben mir, deswegen habe ich es mitbekommen. Er musste erstens stehen, es gab also keine Sitzplätze, es ist eher auf Durchgangsverkehr anscheinend ausgelegt. Und er hat die Dame dann gefragt, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Online-Banking? Und das ist natürlich kein 5-Minuten-Gespräch. Und ich habe mir dann gedacht, ja, jetzt könnten Sie ihn eigentlich auch beraten. Ja, also, und da muss man natürlich auch dann wirklich Schulungen anbieten, zu denen dieser Mann dann auch Zugang hat. Und da hatte ich nicht den Eindruck.
Das ist eben das Problem. Also wir haben ja auch viele ältere Menschen, die schlicht und einfach keinen Computer haben. Ja, also wie sollen die Online-Banking machen?
Ja, und in der Filiale gibt es dann auch in der Filiale jede Menge digitale Gimmicks. Ein Roboter, der einen dann irgendwie begrüßt, den kann man Fragen stellen. Da standen Laptops, aber da denkt man ja nicht an diese Zielgruppe. Die ist irgendwie außen vor, so war mein Eindruck. Sehe ich das falsch?
Genau, also es gibt ja da auch wirklich, wie du schon sagst, eine Zielgruppe, die technisch hier einfach abgehängt ist. Wir haben ja durchaus Senioren, die im Internet unterwegs sind, ihren Urlaub buchen, ihre E-Mails abrufen etc. Aber es gibt eben auch einen großen Teil an Senioren, die da überhaupt nicht fit sind und diese Geräte nicht haben. Und von denen kann man nicht erwarten, dass die... Ja, dass die sich jetzt hier einen Computer kaufen und da mal loslegen. Das funktioniert nicht so einfach.
Und mein Vermieter hat ja die Konsequenzen gezogen. Und jetzt kommen wir auch zum dritten Aspekt, wenn ich mich für einen Bankenwechsel entscheide. Worauf sollte ich da achten? Weil ich stelle es mir schon etwas kompliziert vor. Also ich bin ja auch schon sehr lange bei meiner Bank. Aber meine Kontodaten sind ja überall hinterlegt, bei meinem Arbeitgeber, bei allen möglichen. Wie kompliziert ist es, eine Bank zu wechseln?
Also mittlerweile ist das gar nicht mehr so kompliziert, weil es da einen Umzugsservice gibt, der da bankenübergreifend eingerichtet wurde. Und das heißt, meine alte Bank, von der ich weggehe, übermittelt meine Zahlungsdaten an die neue Bank. Und die sieht dann eben zum Beispiel, welche Abbuchungen finden von dem Konto statt und übermittelt dann die neue Bankverbindung an die Zahlungsempfänger. Das funktioniert eigentlich recht gut.
Auch bankenübergreifend?
Das ist bankenübergreifend. Also ich kann von der, ich sage jetzt mal, von der Genossenschaftsbank zu einer Privatbank wechseln oder umgekehrt. Das funktioniert.
Das klingt gut.
Was natürlich wichtig ist, wenn man sich nach einer neuen Bank umschaut, gerade nach einem Girokonto, ich muss mir erst mal drüber klar werden, wie sind eigentlich so meine Verhaltensweisen oder was ist bei einem Girokonto für mich wichtig? Habe ich viele Buchungsposten, dann macht es Sinn, mir ein Kontenmodell rauszusuchen, wo alles inklusive ist. Oder habe ich nur wenige Buchungsposten im Monat? Dann ist es besser, wenn ich mir ein wirklich günstiges Konto raussuche und die Buchungsposten dann extra bezahlen muss. Nutze ich das Konto oder will ich das Konto meistens online nutzen, durch Online-Banking? Dann reicht natürlich auch eine Online-Bank oder brauche ich regelmäßig Ansprechpartner? Das sind alles so Faktoren, die man beachten sollte und über die man sich klar werden muss, bevor man sich eine neue Bank aussucht.
Also sich vorher erstmal selbst informieren, was man braucht. Nicht so bequem sein wie ich. Jetzt habe ich noch einen anderen Aspekt, der mich schon auch beschäftigt. Die Postbank war lange in den Schlagzeilen, weil sie massive IT-Probleme hatte, die viele Kunden und Kundinnen in große Schwierigkeit gebracht haben. Die waren ja auch in der Beratung. Was für Probleme hatten denn Postbankkunden, die zu dir in die Beratung kamen?
Ja, also die meisten Probleme waren, dass die einfach keinen Zugriff auf ihre Konten hatten oder Festgeldanlagen einfach nicht ausgezahlt wurden, obwohl sie fällig waren. Kunden mussten irgendwas bezahlen. Wenn ich mir ein Auto kaufe, zum Beispiel ein neues, das dann da ist und bezahlt werden muss und ich weiß, mein Festgeld läuft zu dem Datum aus, dann gehe ich davon aus, dass ich das Geld dann zur Verfügung habe. Und da war es eben oftmals nicht so der Fall. Das ist mittlerweile, denke ich, jetzt besser geworden. Zumindest hat die Postbank gesagt, dass diese Probleme jetzt behoben werden konnten. Aber sie waren da und von Seiten des Verbraucherschutzes ist es jetzt so, dass wir hier auch an die Politik herangetreten sind und gesagt haben, hier muss es auch eine Regelung oder Konsequenz für die Institute geben, dass wenn sowas vorkommt, dass die Kunden dann natürlich auch entschädigt werden können.
Und wie ist da der Stand?
Naja, wir haben jetzt, also Kollegen von uns haben diesen Antrag jetzt mal eingereicht und wir werden jetzt sehen, was da passiert in die Richtung.
Weil ich habe mich eben gefragt, ich bin ein kleiner Kunde und die Bank ist ja relativ groß und mächtig. Ja? Was kann ich denn tun, wenn ich mit einer Bank Probleme habe oder wenn ich mich beschweren will über meine Bank? Wohin kann ich mich eigentlich wenden als Verbraucher oder Verbraucherin oder wer hilft mir?
Also da gibt es zwei Anlaufstellen erstmal. Das sind einmal die Schlichtungsstellen der jeweiligen Bankengruppen. Also da haben die Genossenschaftsbanken, Sparkassen, aber auch die Privatbanken eine Schlichtungsstelle, an die man sich wenden kann. Oder in zweiter Stufe dann natürlich auch die BaFin, die wir schon angesprochen haben. Die nehmen auch Beschwerden entgegen und kümmern sich dann dementsprechend darum.
Und man kann sich natürlich auch an den Verbraucherservice Bayern wenden, wenn man ein Problem hat.
An den kann man sich sowieso immer wenden. Also wir bieten ja, wie schon erwähnt, Beratungen dazu an. Einfach in den Beratungsstellen vor Ort melden. Wir haben ja 15 bayernweit. Oder bei unserer Service-Hotline anrufen und die vermitteln dann einen Beratungstermin in die jeweilige Beratungsstelle. Aber natürlich ist auch eine telefonische oder Videoberatung möglich.
Und wie sieht die Finanzberatung bei euch aus? Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen oder erklären?
Also die Finanzberatung sieht so aus, dass wir natürlich als Verbraucherverband keine Finanzprodukte verkaufen, ja, sondern wirklich nur neutral. Nur ist gut. Ich finde, das ist eigentlich ein wichtiges Gut. Neutral und unabhängig beraten. Entweder zur individuellen Lebenssituation der Verbraucher oder zu einem konkreten Produkt, was die Verbraucherinnen haben oder angeboten bekommen haben. Und unsere Beratung, wir verlangen da eine Beratungsgebühr, die liegt bei 35 Euro pro halbe Stunde. Genau, und die Verbraucher bekommen dann eben eine Rechnung für die Beratung und die können sie dann überweisen. Ganz bequem und unkompliziert.
Ja, aber ganz wichtig ist eben, ihr verkauft halt nicht selber, sondern ihr beratet.
Genau, wir verkaufen nichts, sondern wir bieten nur diese Dienstleistung der unabhängigen Beratung an.
Und weitere Informationen dazu finden Sie unter verbraucherservice-bayern.de. Da können Sie sich auch einen Termin selber aussuchen, online buchen oder eben über unser Service-Team vereinbaren. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Mein Learning ist, ich sollte eben auch bei meiner Hausbank schon kritischer hinschauen. Ich sollte mir die Zeit nehmen. Ich sollte mich informieren und auch erstmal selber mir darüber klar werden, was ich eigentlich brauche, wenn ich mit einer Bank zu tun habe, aber welche Produkte ich von einer Bank brauche. Und ich sollte vergleichen. Und ein weiteres Learning, ich sollte meine Rechte kennen und ich sollte eben auch wissen, wohin ich mich wenden kann, wenn ich Hilfe brauche. Und zum Abschluss vielleicht noch von dir, was ist noch dein Fazit oder auch dein Rat?
Mein Rat ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ganz einfach selbstbewusst argumentieren sollen gegenüber ihrer Bank und einfach auch mal über den Tellerrand schauen sollten, nicht alles so hinnehmen. Es gibt durchaus immer wieder auch Alternativen, die man sich anschauen kann und wo man da eben dann auch eventuell eine bessere Wahl treffen kann.
Dann danke ich sehr für dieses interessante Gespräch. Ich habe wirklich viel gelernt und wir sind dann am Ende dieser Folge angelangt. Liebe Hörer und Hörerinnen, wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.